Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Pastor Schindler, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstmal vielen herzlichen Dank für die geistreiche und unkonventionelle Einführung. In der Tat war ich selber etwas überrascht, dass man sich vorstellen kann, dass ich nicht 5, sondern 6 Kinder habe und dass meine Frau auch noch Amerikanerin mit ist. Ich habe mich jetzt wieder in die Realität zurückversetzt, sodass ich hier ganz entspannt starten kann. Ja, es ist natürlich ein bisschen bedauerlich, wenn man bei einer Abschiedsveranstaltung sozusagen der Sprecher ist, aber auch die Schlussvorstellung kann ja einen Blick, eine Perspektive in die Zukunft geben. Und in diesem Sinne verstehe ich dann heute auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich selbst bin praktizierender Katholik, komme aus einem stark religiösen Haushalt. Ich versuche das auch in unserer Familie zu leben. Ich bin auch der Gastgeber eines Gebetsfrühstücks in der Bundesbank, was wir alle paar Monate haben. Und ich finde es enorm wichtig, dem geistlichen Leben gerade in einer beanspruchenden Berufstätigkeit auch Raum zu geben. Und deswegen war es eigentlich meine Absicht, Ihre Initiative durch mein Kommen heute zu befördern. Und aber leider war ich, wie oft im Leben, einfach ein bisschen zu spät dran. Ihnen ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse heute hier in diesem doch sehr außergewöhnlichen Ambiente, was wir vorfinden. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Walk-ins, die gerade unten sagen, was ist da los, und kommen dann noch mit dazu. Ich freue mich auch auf die Diskussion. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, Herr Pastor Schindler, ja auch deswegen gewählt, weil es eine starke Schnittstelle bildet zwischen dem geistlichen Leben, der christlichen Überzeugung, Politik, aber eben auch Wirtschaft und auch Finanzen. Das Thema Nachhaltigkeit weist weit hinaus auf eine Verantwortung, die wir als Menschen gegenüber nicht nur unserem Arbeitgeber haben, sondern gegenüber der Gesellschaft als Ganzes, gegenüber den Nachkommen und darüber hinaus. Und diese Diskussion ist ja im Moment in voller Fahrt. Jetzt muss ich allerdings Ihre Hoffnung enttäuschen, dass ich hier als die Greta Thunberg der Zentralbanken auftrete. Nichts läge mir ferner. Und ich muss Sie vielleicht auch insofern enttäuschen, als mein Beitrag heute hier eher der des nüchternen Zentralbankers ist. Aber vielleicht ist das auch eine interessante Perspektive, wenn man sich einfach mal auf der Basis von relativ deutlichen ökonomischen Fakten so einem Thema nähert. Und so werden Sie von mir also eher den nüchternen Blick des Zentralbankers hören und vielleicht auch ein bisschen einseitige Sicht auf das Thema, nämlich das einer Zentralbank. Aber auch das kann ja eine interessante Perspektive für diejenigen sein, die sich bisher unter anderem Blickwinkeln mit dieser Thematik beschäftigt haben. Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Das Klima der Kontinente hängt von den Veränderungen, welchen der Mensch auf der Oberfläche des Festlands durch das Fällen der Wälder, durch die Veränderung in der Verteilung der Gewässer und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie hervorbringt. Dieser Satz, meine sehr verehrten Damen und Herren, stammt aus dem Jahre 1843. Und wurde aufgeschrieben von Alexander von Humboldt, dem großen Naturforscher, dessen 250. Geburtstag wir ja in diesem Jahr feiern. Er stammt aus dem relativ wenig gelesenen Werk Zentralasien, Untersuchungen über die Gebirgskette und die vergleichende Klimatologie. Das heißt, Themen wie Klimawandel, Umweltschutz, Diskussion über Nachhaltigkeit sind nicht völlig neu, weder in der Wissenschaft noch im öffentlichen Diskurs, auch in der Wirtschaft und im Finanzsektor nicht. Ich möchte meine Einführung heute in drei Abschnitte gliedern. Einmal ganz, sagen wir mal, eher von der faktischen Seite, der Klimawandel und die politische Reaktion. Das Zusammenhalt von Nachhaltigkeit und langfristigem wirtschaftlichen Erfolg und schließlich der Blick der Zentralbanken, unsere unmittelbare Perspektive. Seien wir ehrlich, bisher beschränkt sich die Aktivität im Finanzbereich in Sachen Nachhaltigkeit eher auf Einzelaspekte, eher auch ein bisschen auf Sparflamme, ist nicht ins Kerngeschäft vorgedrungen, sondern eher eine Nische. Und das gilt im Übrigen auch für die Zentralbanken und auch für zum Beispiel die Bankenaufsicht. Lange herrschte in der Finanzwelt und Frau Kirsch, auch bei uns, die Sicht, Nachhaltigkeit ist nicht unser Thema, abgesehen von chlorfrei gebleichtem Druckerpapier und dem jährlichen Umweltbericht vielleicht. Und das ändert sich gerade. Lassen Sie mich kurz ein paar Fakten zum Klimawandel vortragen und auf den Bereich des Klimawandels will ich an dieser Stelle auch den Vortrag verengen, sonst wenn wir zu sehr im Allgemeinen bleiben, also eher am Thema Klimawandel, das Thema Nachhaltigkeit durchdeklinieren, wohl bewusst in dem Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit weitaus mehr ist als die Bekämpfung des Klimawandels. Interessanterweise sah Alexander von Humboldt noch keinen direkten Zusammenhang zwischen der Zivilisation und dem Klimawandel. Zu seiner Zeit, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, gab es diesen eben auch noch nicht. Seitdem hat sich aber vieles verändert. Veränderungen der Lebensweise, insbesondere die Industrialisierung. Die Weltbevölkerung war damals etwas über 1 Milliarde Menschen. Heute steuern wir auf 8 Milliarden Menschen zu. Die Folge, CO2-Konzentration in der Atmosphäre, ist seit Humboldt um ca. 50% gestiegen und aktuell so hoch wie seit mindestens, erschrecken Sie nicht, 800.000 Jahren nicht mehr. Der resultierende Klimawandel hat es bereits jetzt zu einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um etwa 1 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau geführt und das spüren wir alle täglich, nicht nur in den Nachrichten, sondern auch bei uns vor der Haustür. Fortgesetzte Treibhausgasemissionen werden eine weitere Erwärmung und lang anhaltende Veränderung im gesamten Klimasystem auslösen, was die Wahrscheinlichkeit von schweren, allgegenwärtigen und auch unumkehrbaren Folgen für Menschen und Ökosysteme erhöht. Nach wissenschaftlichen Analysen ist im Moment am wahrscheinlichsten eine Erderwärmung um 3 bis 4 Grad zum Ende des Jahrhunderts. Ein +3-Grad-Szenario könnte zu einem Meeresspiegelanstieg von 0,4 Meter bis 0,9 Meter führen, was tiefer liegende Küstenstädte und Regionen akut in Gefahr bringt. Starke tropische Wirbelstürme könnten in diesem Szenario um 28% zunehmen, die Häufigkeit extremer Regenfälle um 70%. Das Ausmaß von unkontrollierten Feuern würde sich verdoppeln. 80-mal mehr Menschen wären extremen Hitzewellen ausgesetzt. Das heißt, die Folgen für Natur und Mensch sind potenziell dramatisch. Vor diesem Hintergrund ist, wenn auch sehr langsam und leider auch noch nicht aller Orten, die Erkenntnis gewachsen, dass man etwas unternehmen muss und die Politik hat auch reagiert. Sie wissen, dass der wesentliche Meilenstein das Pariser Klimaabkommen war, wo 175 beteiligten Staaten, einschließlich Deutschland und die gesamte EU, sich im Dezember 2015 in Paris auf das Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung von deutlich unter 2% verständigt haben. Für die Umsetzung in der EU sollen bis 2050 Treibhausgasemissionen nach dem Willen der EU-Kommission auf netto null gesenkt werden. Auch Deutschland hat sich im Klimaschutzplan das Ziel gesetzt, bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Und Sie haben es der Presse entnommen, dass das Klimakabinett sich im September auf ein entsprechendes Maßnahmenpaket geeinigt hat. Diese Woche sind weitere Ergänzungen beschlossen worden und die Debatte, wie Sie wissen, läuft weiter auf. Was hat das nun alles mit wirtschaftlichen Erfolgen zu tun? Die Erkenntnis ist gereift, dass Klimawandel und Wirtschaft eng zusammenhängen. Einerseits wirkt der Klimawandel ganz direkt auf die Wirtschaft. Man spricht hier von physischen Risiken. Versorgungsengpässe mit Benzin als Folge von eingeschränkter Schifffahrt. Bei Niedrigwasser zum Beispiel hat im letzten Jahr einen wesentlichen Einfluss auf das Wachstum in Deutschland gehabt. Trockenheitsbedingt steigen die Lebensmittelpreise, durch Unwetter beschädigte Gebäude und Infrastruktur, unterbrochene Lieferketten und. Und der Zusammenhang gilt natürlich auch umgekehrt, weil natürlich die wirtschaftliche Aktivität Hauptursache für die Treibhausgasemissionen und den Klimawandel sind. Das heißt, der Klimawandel hat also absehbar ökonomische Folgen, die für bestimmte Weltregionen und Branchen erheblich sein können. Neben der ganz direkten Wirkung birgt aber auch der Kampf gegen den Klimawandel eine riesige Herausforderung für die Wirtschaft. Man spricht hier von Übergangs- oder Transitionsrisiken. Und hier sehen wir, dass diese Risikolage für die Wirtschaftstätigkeit in jedem Fall eintreten wird, entweder deshalb, weil ein Wandel zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft gelingt, was Transitionsrisiken zur Folge hat, oder wenn er nicht gelingt, dann sind es halt die Klimarisiken, die schlagen werden. Das heißt, ein Risikofaktor ist es allemal, egal wie die politische Entwicklung im Kampf gegen den Klimawandel sich gestaltet. Denn um die beschriebenen Klimaziele zu erreichen, ist eine tiefgreifende Umstellung der Wirtschaft erforderlich. Natürlich steht hier im Fokus die Reduktion des CO2-Ausstoßes, der als einer der wichtigsten Treiber des Klimawandels identifiziert wurde. Politische Maßnahmen zu einer Verteuerung und Verknappung fossiler Energieträger sind also zu erwarten. Denken Sie hier nur an die aktuelle Diskussion um CO2-Steuer, CO2-Zertifikate, Kohleausstieg und so weiter. Gleichzeitig wird aber auch in neue Technologien investiert, die Bekannte verdrängen können. Denken Sie hier an alternative Antriebe im Automobilbereich oder komplett neue Formen von Mobilität, Stichwort Automatisierung, Vernetzung und natürlich E-Scooter. Diese Umstellung der Wirtschaft wird einige Branchen von enorme Herausforderungen stellen und vermutlich nicht für alle Unternehmen glimpflich ausgehen. Es wird Gewinner, aber es wird auch Verlierer geben. Die beschriebenen Risiken für die Realwirtschaft, die strahlen natürlich erheblich auf den Finanzsektor aus. Banken, die mit Unternehmen ohne zukunftsfähiges Geschäftsmodell finanziell verbunden sind, sprich Kredite gegeben haben, müssen mit Verlusten rechnen. Immobilienkredite können von physischen Risiken betroffen sein, wenn durch Wetterphänomene oder klimatische Veränderungen etwa gleichzeitig der Kreditnehmer zahlungsunfähig wird und die Sicherheit zerstört wird. Auch eine mögliche Abkehr vom rein wachstumsorientierten Wirtschaftsmodell würde nicht ohne Auswirkungen auf den Finanzsektor bleiben. Eine Bank, und jetzt sind wir im Zentrum sozusagen des Finanzplatzes Frankfurt angekommen, muss deshalb schauen, wo liegen bei mir die Risiken? Was ist überhaupt grün? Was ist nicht grün? Und wie hängt das mit den finanziellen Risiken zusammen? All das ist enorm schwierig. Vieles hängt vom langfristigen technologischen Wandel ab und der ist schwer vorherzusagen. Erinnern Sie sich noch an die HD-Disk? Ja, war der Konkurrent von Blu-ray damals? War es unklar, welche silberne Scheibe sich durchsetzt? Und falls Ihnen Blu-ray auch nichts mehr sagt, liegt es daran, dass der technologische Wandel seitdem weiter davongelaufen ist und mehrere Haken geschlagen hat. Zudem politische Entscheidungen prägen den Wandel und die sind ebenso unvorhersehbar. Atomausstieg, ja, nein, doch. USA unter Obama, Pariser hat es unter Obama das Pariser Abkommen unterzeichnet. Wenige Jahre später läuft das Austrittsverfahren und US-Präsident ist ein Klimawandelskeptiker. Kohleausstieg, Verbrennungsmotor und. Wenn ich also als Institut eine Antwort auf die Frage finden will, wo meine Risiken liegen, muss ich ganz als nächstes überlegen, wie kann ich diese Risiken managen bzw. vermeiden. Und diejenigen, meine sehr verehrten Damen und Herren von Ihnen, die in der Bereich Risikocontrolling vertraut ist, die wissen sehr genau, die können sich vorstellen, dass mit den klassischen Instrumenten und Methoden des Risikocontrollings diese Art von Risiken nicht zu greifen sind. Sie haben keine Historie, Sie haben keine Modelle, es sind, wie ich ausgeführt habe, unendlich viele nicht vorhersehbare Entscheidungen, die eigentlich maßgeblich sind dafür, ob sich ein Risiko materialisiert oder nicht. Das heißt, wir stehen im Risikomanagement diesem Phänomen eigentlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ziemlich hilflos gegenüber. Natürlich, ich kann mir die Frage stellen, wie reagiere ich, wenn ich ein Risiko sehe. Ich kann mein Portfolio verändern, also Geld abziehen. Und ich kann Ihnen verraten, dass ich am Montag ein Aufsichtsgespräch mit einer Bank hatte, die gesagt hat, die ein hohes Exposure hat im Bereich Automobilzulieferer. Und die gesagt hat, wir bauen jetzt dieses Exposure mal um 10% ab, ohne wirklich genau zu wissen, wo die Risiken dort in diesem Bereich liegen, einfach als Vorsichtsmaßnahme, um eine Konzentration in dem Portfolio ein bisschen schwächer zu gestalten. Das ist natürlich auch eine schmerzvolle Entscheidung, denn das bedeutet den Verlust von Geschäftsvolumen und damit Ertrag, der erstmal wieder durch neues Geschäft ersetzt werden muss. Aber auch mit neuem Geschäft kommen vermutlich neuartige Risiken, zum Beispiel aus der hohen Unsicherheit, welche Technologien sich tatsächlich durchsetzen werden. Andererseits kann ich mit dem Kreditnehmer in Dialog treten, über seine Strategie sprechen. Vielleicht könnte der Finanzsektor so sogar den Wandel befördern. Einfach ist der Übergang also für den Finanzsektor nicht. Die dritte Frage ist aber besonders wichtig, wie sich die Bank angesichts des Wandels zu einer nachhaltigen Wirtschaft stellen muss. Ich habe sie eben schon angedeutet. Wo liegen eigentlich die Chancen? Also wo liegen neue Geschäftsfelder? Und bei einem Gespräch mit Vertretern der deutscher Banken in New York vor einer Woche habe ich gelernt, dass die deutschen Banken die Nische Finanzierung von alternativen Energien in den USA ganz massiv belegen und dass es wohl kaum Jurisdiktionen gibt oder Länder gibt, wo die Kompetenz zur Finanzierung von solchen Investitionen so stark ausgeprägt ist wie in Deutschland. Und zwar mittlerweile einige deutsche Banken in den USA doch nennenswerte Portfolien bei der Finanzierung von erneuerbaren Energien. All dies interessiert natürlich auch die Bankenaufsicht. Denn ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell ist natürlich Voraussetzung für die langfristige Stabilität eines Instituts. Darauf will ich gleich noch näher eingehen. Will mal die Frage beiseite lassen, ob eigentlich unter ethischen Gesichtspunkten, moralischen, kulturellen Gesichtspunkten sich eine Bank verpflichten sollte, stärker in den Bereich nachhaltige Investments zu gehen, die Kunden in diese Richtung zu beraten, Produkte aufzulegen, grüne Anleihen zu emittieren, grüne Schuldscheine und so weiter. Diesen Bereich will ich jetzt mal hier beiseite lassen, sondern mich hier auf die bankaufsichtliche Sicht konzentrieren. Und ich bin diese Korrektur, mögen Sie mir gestatten, Herr Schindler, mittlerweile gar nicht mehr für den Marktbereich zuständig, sondern für die Bankenaufsicht seit letztem Jahr. Aber interessanterweise eben auch für das Risikocontrolling, wo mir diese Fragen begegnen und die Zuständigkeit für die IT ist geblieben. Also, dritter Abschnitt, der Blick der Zentralbank. Wie nähern wir uns als Bundesbank dem Thema an? Und ich sage mal, ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass die erste Reaktion eigentlich eines Zentralbankers ist, was haben wir mit Klimaschutz zu tun? Wir haben ein einziges Ziel, das ist in den europäischen Verträgen verankert, das ist für uns auch im Bundesbankgesetz verankert. Unser einziges Ziel, das wir verfolgen, ist die Finanzstabilität, die Stabilität der Währung, die Stabilität des Finanzsystems und im Fall der Bankenaufsicht die Stabilität von Banken. Und wir haben es auch immer abgelehnt, unsere allerdings sehr wirksamen Instrumente in den Dienst von anderen Gemeinwohlinteressen zu stellen, derer es ja viele gibt. Ja, was weiß ich, Förderung des Mittelstandes, Förderung der Beschäftigung und so weiter und so weiter. All das wollen wir nicht. Wir sind froh, dass wir nur dieses eine Ziel vor Augen haben und wir sind auch der Meinung, dass diese Beschränkung auf dieses eine spezifische Ziel die einzige Rechtfertigung dafür ist, dass wir unabhängig sind. Denn wir treffen im Grunde technokratische Entscheidungen darüber, wie dieses Ziel der Finanzstabilität gefördert werden kann. Und was wir nicht wollen, wir wollen keine politischen Abwägungen machen, ob jetzt Umwelt wichtiger ist als Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit als Inflation und so weiter und so weiter. Und insofern gehört das zu den Kernüberzeugungen der Notenbanker, dass dieses Mandat beschränkt ist und dass man sich auch in diesem Mandat bewegen soll.
Und dann können Sie sagen, gut, dann legen Sie das Thema halt Nachhaltigkeit halt ad acta. Das haben wir auch lange Zeit auch so gesehen. Das beginnt sich aber ganz maßgeblich zu verändern, weil eben die Dimension des Klimawandels und die Bedeutung von Nachhaltigkeit in die Felder der Kerntätigkeiten der Bundesbank auf einmal hineinreicht. Und das will ich Ihnen gerne noch erläutern.
Als Bankaufseher beginne ich mal damit, unser Mandat, die Finanzstabilität zu schützen. Der Aspekt ist, Nachhaltigkeit und Klimawandel ist für uns zunehmend wichtiger geworden, weil wir natürlich sicher sein müssen, das Geschäftsmodell eines beaufsichtigten Instituts auch vor dem Hintergrund des Wandels zu einer nachhaltigen Wirtschaft solide und zukunftsfähig ist. Aber auch noch direkterer Aspekt, wie Klimawandel die Aufsichtsarbeit verändert. Berücksichtigung der Klimarisiken, also wie sich zuvor beschriebenen physischen Risiken und die Übergangsrisiken auf die Stabilität der Banken auswirken. Zwei Fragen bestimmen aktuell unsere Arbeit in dem Bereich. Wie analysieren wir, wie messen wir überhaupt die Klimarisiken? Und da begegnen wir hier genau der gleichen Schwierigkeit wie die Banken oder die Risikomanager. Wie können wir sagen, dass ein Institut in 5 Jahren wegen der Klimarisiken in Schwierigkeiten gerät, weil sie ein großes Exposure in einer bestimmten Branche hat? Das lässt sich ja kaum vorhersagen. Außerdem ist es so, dass unsere Prüfungsperspektive eigentlich eine viel kurzfristigere ist. Wir prüfen erstmal, ob das Institut in einem Jahr noch überlebt, Liquidität, wie sich die Eigenkapitalsituation in 3 oder 4 Jahren entwickelt. Aber wir haben keine 10-Jahres- oder 20-Jahres-Perspektive. Nur wenn man es nicht frühzeitig angeht, ist es dann auch wieder zu spät und es lässt sich nicht mehr korrigieren. Das heißt, wir beschäftigen uns auch rein technisch mit der Frage, wie können wir die Klimarisiken ganz praktisch in der Aufsicht abprüfen. Und ganz ehrlich gesagt, die gewisse Ratlosigkeit vor diesem Thema, ich kann das ja in diesem kleinen Kreis einfach mal so sagen, hat uns dazu geführt, dass wir neben den eigenen Analysen sehr stark die Kooperation mit anderen Aufsehern und Zentralbanken gesucht haben und wir uns einer Initiative angeschlossen haben, die von den französischen Kollegen ausging, nämlich ein Network for Greening the Financial Systems, Gründungsmitglied zu sein, was, und das ist vielleicht auch ein Zeichen davon, wie die Sensibilität zugenommen hat. Ich glaube, Frau Kirsch, ich erinnere mich nicht genau, das Netzwerk wurde, glaube ich, vor 2,5 Jahren oder irgendwie sowas müsste ungefähr sein, gegründet, ja, von 8 Zentralbanken, mittlerweile sind 30 Zentralbanken weltweit dort Mitglied. Die Arbeiten waren sehr, sehr fruchtbar und meine Kollegin Mauderer, die von mir den Bereich Märkte und damit auch den Federführung für Nachhaltigkeit übernommen hat, wird morgen in Washington am Rande der IWF-Tagung ein erstes Handbuch vorstellen, wie man mit solchen Risiken umgehen kann. Und dort ist die Expertise von vielen Zentralbanken weltweit mehr oder weniger eingeflossen. Und die interessante Beobachtung, die ich in dieser Arbeit gemacht hatte, ich hatte dort auch eine Arbeitsgruppe geleitet, war die, dass die Motivation, sich damit zu beschäftigen, weltweit höchst unterschiedlich ist. Sie werden zum Beispiel mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass maßgeblichen Beitrag in dieser Debatte die chinesischen Kollegen geleistet haben, weil dort halt nicht nur die Klimathematik, sondern die Umweltverschmutzung eine derart physische Belastung für die Menschen und auch ein politisches Risiko ist, ja, dass dort die Zentralbank überhaupt einen riesigen Anreiz hatte und Motivation hatte, in diesem Thema sich zu engagieren. Sie können sich auch vorstellen, dass Länder wie Kollegen aus Australien, ja, die teilweise eben unter dem Meeresspiegel ihr Land haben, eine andere Motivation, anderes Engagement aufbringen als vielleicht die Schweiz. Aber dass auch die Kollegen aus den Niederlanden, ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, auch ein viel größeren Risiko ausgesetzt sind als wir. Also insofern ist dann auch in dieser Zusammenarbeit die unterschiedliche Betroffenheit weltweit hat sich auch übersetzt in das Engagement, was auch sehr in Zentralbanken in diese Arbeit eingebracht haben. Das Thema ist also für uns genauso Neuland wie für die Banken selbst. Wir haben zum Beispiel einen Mini-Stresstest gemacht bei einigen Banken aus dem Ruhrgebiet, die wir uns angeschaut haben unter dem Gesichtspunkt, ob sie nicht in Sachen Kohle und Stahl ein so riesiges Exposure haben, dass das vielleicht bedenklich für die Stabilität des Instituts sein könnte. Ehrlich gesagt sind dort keine beunruhigenden Ergebnisse rausgekommen. Aber wir haben methodisch wieder einen Schritt vorangemacht. Und wir arbeiten hier intensiv natürlich mit den Kollegen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen zusammen, die ja dort eher der Regelsetter sind. Und die Kollegen dort sind auch bei diesem Netzwerk dabei, haben jetzt zur Konsultation gestellt ein erstes Merkblatt, was die Bankenaufsicht erwartet von den Banken im Umgang mit den Klimarisiken. Wir selbst haben eine Umfrage gemacht bei den Banken und gefragt, beschäftigt ihr euch mit Klimarisiken? Und das eine Ergebnis, das die gute Nachricht war, ein Drittel der Banken beschäftigen sich bereits damit. Die schlechte Nachricht ist, zwei Drittel eben nicht. Ja. Und ein Drittel hat gesagt, sie wollen es in Zukunft tun. Ja. Als Bankaufseher sehen wir solche Absichtserklärungen immer mit einer gewissen Skepsis. Das ist vielleicht der Blick aus der Bankenaufsicht. Ich möchte aber trotzdem, um das Bild noch ein bisschen zu vervollständigen und auch den Themenkreis noch etwas auszuleuchten, auch noch auf andere Bereiche in der Bank eingehen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Der Zentralbereich Marktoperationen, für den die Kollegin Mauderer verantwortlich ist, der führt unsere geldpolitischen Operationen aus. Das heißt, wir kaufen ja jeden Tag Unternehmensanleihen, wir investieren unsere Eigenmittel in Immobilien zum Beispiel und so. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob wir diese Investment nicht stärker auch an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten sollen. Und der Vorstand hat dann beschlossen, dass wir einen Prüfauftrag gegeben haben, wo eine Gruppe prüft, wie nachhaltig unser Euro-Eigenportfolio bereits angelegt ist und ob es dort ein Entwicklungspotenzial gibt. Um hier auch koordiniert im Eurosystem voranzuschreiten, beteiligen wir uns aktiv an einer Gruppe zum Thema Nachhaltigkeit bei der Verwaltung der nicht geldpolitischen Portfolien. Die Kollegen aus der Finanzstabilität, die haben also nicht den Mikroblick auf die einzelnen Banken, ja, sondern die haben den Makroblick auf das gesamte Finanzsystem und die fragen sich immer, ist die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems noch gewährleistet? Und die fragen sich, ob das Finanzsystem eigentlich damit umgehen kann, wenn Finanzkapital durch die Folgen des Klimawandels oder der Transition deutlich an Wert verliert. So können Unwetter, beispielsweise Gebäude und Infrastruktur zerstören oder Lieferketten unterbrochen, Versicherungsunternehmen pleite gehen, ganze regionale Wirtschaften mehr oder weniger von heute auf morgen unter Wasser stehen, mit Rückwirkungen auf das Finanzsystem in alle möglichen Bereiche hinein und wie vernetzt das Finanzsystem ist und wie sehr kleine Krisen große Wirkungen haben können, haben wir ja in der Finanzkrise hinreichend erfahren. Und auch die Geldpolitik selbst prüft eingehend, inwieweit der Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft das Ziel der Geldwertstabilität beeinflussen kann. Und auch wenn der Fokus auf ökonomische Aspekte liegt, schauen wir natürlich zu dem, wie wir selbst nachhaltiger sein können. In der Strategie der Bundesbank für 2020 taucht das Thema Nachhaltigkeit bisher ausschließlich mit Blick auf den umweltgerechten internen Bankbetrieb auf. Dort hatten wir uns auch ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, nämlich die aus unserer Tätigkeit in betrieblichen Prozessen resultierenden Emissionen um 25% zu reduzieren. Bis 2025 haben wir auch heute schon 2019 erreicht. Aber für die Strategiediskussion für den nächsten Strategiezyklus, der nächstes Jahr beginnt, haben wir entschieden, das Thema Green Finance mit all seinen für die Bank relevanten Facetten aufzubereiten und auch seine strategische Bedeutung zu bewerten. Und daran arbeiten Kollegen aus ganz verschiedenen Bereichen. Einige habe ich erwähnt, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Märkte und so weiter im Moment. Und wir haben als Vorstand festgelegt, dass die Nachhaltigkeit jetzt im weiteren Sinne eine der vier großen Megatrends ist, die unsere Tätigkeit als Bundesbank in den nächsten 5 Jahren maßgeblich beeinflussen wird und wo Aktivitäten auch von unserer Seite gefragt sind.
Fazit, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, wir alle stehen bei diesem Thema noch am Anfang. In wirtschaftspolitischen Überlegungen spielte das Thema der nachhaltigen Wirtschaft jahrelang eine Nischenrolle. In diesem Sinne ist, wenn man so will, und hier kommt mein Englisch-Leistungskurs dann wieder zum Ausdruck, ein Tipping Point erreicht. Alle sprechen jetzt darüber. Und nun kommt die Frage nach dem entscheidenden Tipping Point. Wann führt eigentlich das Bewusstsein über die Relevanz des Klimawandels auch zum Wandel im Handeln? Und wie sieht der Wandel dann konkret aus? Und da spielen natürlich zahlreiche Akteure eine zentrale Rolle. Und viele orientieren sich im Moment neu, zum Beispiel die neue EU-Kommission. Bislang kam viel klimapolitischer Druck und viele Vorschläge, zum Beispiel in Sachen Sustainable Finance von der EU, während sich die Nationalstaaten zumeist noch mit großen Würfen in Sachen Klimastrategie zurückhielten. Wie geht es in Deutschland nach der Grundsatzeinigung auf das Klimapaket weiter? Wie positionieren sich die Parteien? Was wird umgesetzt? Viel Kritik wurde an den Plänen geäußert, jüngst im Übrigen auch vom Sachverständigenrat. Mehrheitlich wurden die Vorgaben nicht als ausreichend beurteilt, um die selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Was macht die Zivilgesellschaft weiter? Werden die Fridays for Future den Aufwind für Nachhaltigkeitsthemen weiter anheizen? Wie orientieren sich auch die Kirchen? Wie engagieren sich die Christen? Steigt der Druck auf die Politik? Wird sich die zunehmende Diskussion über fairen und nachhaltigen Konsum tatsächlich dann auch mal auf das individuelle Verhalten auswirken? Und natürlich, wie positionieren sich die Unternehmen und die Unternehmer? Und noch wichtiger, wie agieren sie? Aus Bankenaufsichtssicht ist besonders wichtig, nehmen die Banken und Investoren das Thema wirklich ernst? Passen Sie Ihre Geschäfts- und Investmentstrategien sowie Ihr Risikomanagement entsprechend an, und zwar frühzeitig, überlegt und langfristig, damit die Finanzstabilität nicht gefährdet wird. Vor allem wird abhängen, ob wir einen nachhaltigen Wandel der Wirtschaft schaffen. Wie wir gesehen haben, es geht eben nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, es geht um die Verantwortung gegenüber der Schöpfung und unseren Kindern, und zwar in unserer Tagesarbeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.